Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Wem passiert es nicht, dass er eigentlich schlafen will, aber nicht schlafen kann, weil plötzlich die Gedanken kreisen? Gedanken über Ereignisse des Tages, Konflikte mit Kollegen oder mehr oder weniger konkrete Sorgen über die Zukunft. Grübeln, jeder tut es, jeder kennt es, kein Problem, solange es nicht zu viel Raum einnimmt, nicht unkontrollierbar wird. Aber wo verläuft die Grenze zwischen normalem Grübeln und Grübelformen, die sich ungünstig auf das Leben und auf die Gesundheit auswirken? Pathologisches Grübeln, belastend, schwer kontrollierbar, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben und von eigenen Erfahrungen berichten mögen, können Sie gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Noch einmal die für Sie kostenfreie Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema pathologisches Grübeln beantworten wird. Vorher aber noch einen Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben drei Themen für Sie vorbereitet. Wir gehen auf das Coronavirus ein und die aktuellen Entwicklungen in Italien. Außerdem Sepsis, Behandlung und Nachsorge von schwersten Infektionen und Pharmakologie. Machen Genomanalysen Medikamententherapien sicherer, fragen wir. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen, Privatdozent Dr. Tobias Theismann. Er ist geschäftsführender Leiter des Zentrums für Psychotherapie in Bochum an der Ruhr-Universität Bochum. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Theismann.
Ja, guten Morgen.
Grübeln, was passiert da eigentlich? Eigentlich ist es ja was ganz Normales.
Ja, das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Grübeln ist was Normales, das betrifft uns alle. Und es gibt keine klare Trennlinie zwischen normalem Grübeln und pathologischem Grübeln. Das heißt, das entscheidet letztendlich jeder für sich. Also kommt es zu häufig vor, dauert es zu lang an, habe ich zu wenig Kontrolle darüber oder ist es vielleicht auch schon dazu gekommen, dass mit dem Grübeln psychische oder auch physische Symptome einhergehen. Ja, und was macht es jetzt so belastend oder was passiert beim Grübeln? Es ist zum einen, dass eben die gleichen Gedanken immer wiederkehren, dass die Leute den Eindruck haben, die drängen sich auf, diese Gedanken. Es ist schwer zu kontrollieren, es wird als unproduktiv erlebt und die Leute haben auch den Eindruck, irgendwie, ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Das heißt, es nimmt viel mentale Kapazität in Anspruch. Mhm.
Aber ich meine, die Innenschau, also wenn man mal zurückschaut in die Romantik zum Beispiel, da war das sich selbst erkunden, in sich selbst hineinschauen, in die Tiefe gehen, genauer hingucken, ja eigentlich sehr positiv konnotiert. Ja. Und das Grübeln, ja ein Mittel, die Welt besser kennenzulernen und sich selbst auch besser kennenzulernen. Ja. Das klingt ja jetzt nicht so positiv, was Sie erzählen. Also jedenfalls nicht sehr romantisch.
Also so kann man ja sagen, die Ziele, die beim Grübeln verfolgt werden, das sind prinzipiell erstmal gute Ziele. Also oft geht es ja darum, sich selber besser zu verstehen, also Selbsterkenntnis oder aber mit Problemen zurechtzukommen, seine Depression zu überwinden. Also gute Ziele, die mit dem Grübeln verfolgt werden. Und möglicherweise ist das Grübeln dann eher das Problem. Und wenn man jetzt die Dichter der Romantik sich anguckt, im Vergleich eben jetzt zu den klinischen Psychologen von heute, dann nähert man sich dem Phänomen wahrscheinlich von zwei unterschiedlichen Seiten. Es kommt wahrscheinlich sehr drauf an, in welcher Stimmung beschäftige, also versuche ich Selbsterkenntnis zu gewinnen. Und wenn ich schon in der negativen Stimmung drin bin, dann habe ich halt laufe ich eher Gefahr, dass mir immer mehr negative Erinnerungen einfallen. Also dass es der Selbsterkenntnis nicht unbedingt zuträglich ist.
Also ist das ein Kennzeichen vom Grübeln, sozusagen ein schlechter Gedanke produziert eher auch noch andere Gedanken, die einen runterziehen.
Ja, das ist der Prozess.
Ne? Oder
also
Grübeln
kommt immer
macht
mehr.
Schlechte Stimmung?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und es aktiviert eben immer mehr negative Erinnerungen, die einem einfallen. Also das kennt jeder von uns in negativer Stimmung. Keine Ahnung, Sie hatten einen Streit mit Ihrer Partnerin und auf einmal fallen Ihnen Dinge ein, die Sie auch schon an Ihrer Partnerin geärgert haben. Und in dieser Streitsituation kommen ganz leicht weitere Erinnerungen dazu. Und das passiert beim Grübeln. Also das Denken negativiert sich, mehr negative Erinnerungen, mehr negative Interpretationen und Bewertungen. Mhm. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht zur Romantik, dann kann man sagen, ein Unterschied ist wahrscheinlich die Stimmung, in der man sich mit sich selber auseinandersetzt. Ein anderer Punkt ist wahrscheinlich auch der Tonfall, in dem man sich mit sich selber auseinandersetzt. Und das Grübeln ist eben eher selbstkritisch im Tonfall. Das heißt, es ist ja nicht eine Auseinandersetzung, bei der ich neugierig auf mich selber drauf gucke, im Sinne von, ach, jetzt möchte ich mal rauskriegen, was ich eigentlich für einer
was
bin. Was ich alles gut kann. Sondern es ist ja viel mehr, dass man auf sich drauf guckt, warum bin ich so ätzend, wie ich bin? Oder warum bin ich so wenig, entspreche ich meinen eigenen Idealen so wenig?
Tendiert das Grübeln auch eher dazu, zu generalisieren? Also sozusagen immer abstrakter zu werden?
Ja. Also es ist oft so, dass das Grübeln sich entzündet an einer konkreten Situation. Die anderen Mütter, ne, ich habe mein Kind heute Morgen zur Schule gebracht, die anderen Mütter haben mich nicht gegrüßt. Das ist ein konkreter Anlass und von da aus geht das Denken los. Ne? Also warum haben die mich eigentlich nicht gegrüßt? Und dann wird es tendenziell immer abstrakter.
Liegt das an mir?
Liegt es an mir? Warum gehöre ich nie so richtig dazu? Warum kann mich eigentlich niemand wirklich mal lieb haben? Warum bin ich so, wie ich bin? Das heißt, wir haben häufig so eine Bewegung von einer konkreten Situation hin ins Abstrakte. Und je abstrakter das wird, umso unwahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass ich eine schnelle Lösung oder eine schnelle Idee dazu kriege. Das heißt, auf die Art und Weise hält sich der Prozess auch ein Stück weit am Laufen.
Ein Problem beim Grübeln ist ja, dass wahrscheinlich auch immer der Punkt kommt, dass man sagt, so, jetzt ist eigentlich gut.
Ja.
Aber es geht nicht beim Aufhören.
Ja.
Wie kommt das?
Ja, das ist ja exakt das Erleben, was die Leute haben, dass es eben nicht kontrollierbar ist. Solange Grübeln kontrollierbar ist, findet das wahrscheinlich niemand problematisch. Solange ich entscheiden kann, wann höre ich damit auf und wann habe ich genug darüber nachgedacht, ist es wahrscheinlich unproblematisch. Das Problem beim Grübeln ist, dass tendenziell die Leute irgendwann von einem Thema zum anderen springen. Das heißt, irgendwie es kommen immer mehr negative Gedankengänge kommen hinzu oder negative Betrachtungsweisen kommen hinzu. Und vielfach erleben wir auch, dass die Leute, wenn sie lange genug gegrübelt haben, der Grübelprozess selber auch noch zum Grübelthema wird. Also in dem Moment, wo ich feststelle, ich kriege das nicht kontrolliert, kann das auch wiederum zum Grübelthema sein. Ne? Also quasi ein Grübeln zweiter Ordnung. Ne? Ich fange an, darüber nachzudenken, warum habe ich so wenig Kontrolle über meine Gedanken? Warum kann ich nicht darüber bestimmen, worüber ich nachdenken möchte? Und auch das hält den Prozess natürlich dann aufrecht.
Bevor wir mal gucken, wie man aus der Schleife rauskommt, weil das ja auch wichtig ist. Manchmal bringt Literatur Sachen ja ziemlich gut auf den Punkt. Gedanken kommen, sie gehen nicht weg, dafür kommen immer neue dazu. Das erlebt auch Benjamin Mark, der ist Autor, er ist verheiratet, hat zwei Kinder. Er hat einen Klinikaufenthalt hinter sich, die Diagnose Depression. 4 Jahre später weist er sich erneut in die Klinik ein. Er hat ein Buch drüber geschrieben, ein literarisches Buch. In wenigen Tagen, am 9. März, wird es erscheinen. Der Titel ist »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein«. Und hier ein Ausschnitt aus dem Buch, das Kapitel 116.
116. Und irgendwo in meinem Kopf oder meinem Körper geht es los. Ich merke das gar nicht. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe doch was falsch gemacht. Ich merke das gar nicht. Ich denke das nicht mal. Das denkt sich von selbst. Habe ich was falsch gemacht? Bestimmt habe ich was falsch gemacht. Natürlich habe ich was falsch gemacht. Bestimmt reden Sie gerade über mich. Bestimmt reden Sie gerade darüber, was ich falsch gemacht habe. Was für ein schlechter Mensch ich bin. Was natürlich daran liegt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich bin so ungeheuer schlecht, kaum menschlich, nicht liebenswert, nicht lebenswert, ungeheuer. Ich muss sterben. Ich bin so schlecht, dass ich sterben muss. Ich weiß, ich darf mich nicht umbringen, weil ich dann auch noch ein schlechter Patient bin. Ich bin ein schlechter Patient. Ich bin ein so schlechter Patient, dass ich dafür bestraft werden muss. Keiner außer mir weiß, dass ich so schlecht bin. Ich muss mich selbst bestrafen. Wenigstens das könnte ich doch hinkriegen. Wenigstens ein bisschen was hinkriegen. Ein bisschen helfen. Ein bisschen hilfreich sein in dieser ganzen Scheiße, die ich hier allen zumute, weil ich so unglaublich schlecht bin. Keiner weiß, wie abgrundtief schlecht ich bin. Deshalb muss ich mich so hart bestrafen, wie es hinterher keiner fassen kann. Keiner wird verstehen, dass ich mich so hart bestrafe. Sie werden denken, das ist ein Fehler. Und wenn Sie denken, es ist ein Fehler, ist es auch ein Fehler, weil ich so Unrecht habe, dass jeder andere alles Recht der Welt hat. Ich muss mich bestrafen dafür, dass ich so unglaublich schlecht bin und dafür, dass es ein Fehler ist, dass ich mich bestrafe. Ich muss mich umbringen.
Ein Ausschnitt aus »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein« von Benjamin Mark. Das Buch erscheint am 9. März im Surkamp Verlag und 334 Seiten kosten 18 Euro. Literatur spitzt zu. Ist das eine typische Grübelschleife gewesen, die...
Ja, finde ich, das ist eine ganz typische Grübelschleife. Jetzt befinden wir uns natürlich eher im schon extremeren Spektrum. Ne? Das muss man klar haben. Also man kann auch über weniger grübeln und es ist trotzdem schon grübeln. Und hier sind wir jetzt am Punkt, wo es wahrscheinlich ja mit einem sehr depressiven Zustand zu tun haben, der schon sehr zugespitzt ist. Ansonsten die Merkmale von Grübeln, die sind hier ja wieder zu finden. Also es klingt so, als hätte sich das entzündet an einer konkreten Situation, wo er sich irgendwie in Gesprächssituationen fängt an, darüber nachzudenken, wie er gewirkt hat auf andere Leute, und von da aus extremisiert es sich dann ins zunehmend Abstraktere hinein.
Auch so dieses Gefühl, ich bin ein so schlechter Mensch quasi, für die anderen wäre es besser, es gäbe mich gar nicht. Das ist ja auch eine sehr extreme Lösung eigentlich.
Ja, wenn man sich Suizidtheorien anguckt, dann gilt das tatsächlich als einer der zentralen Risikofaktoren, also der Eindruck, eine Last für andere zu sein. Ne, diese Idee, andere wären besser dran, wenn es mich nicht mehr geben würde, perceived burdensomeness. Und tatsächlich gibt es inzwischen auch viel Forschung dazu, die sich den Zusammenhang anguckt zwischen Grübeln und der Intensivierung von Suizidgedanken.
Jedes steht ja in einem Kontext von der Depression, von der depressiven Erkrankung. Welche Rolle spielt das Grübeln im Kontext mit anderen Erkrankungen, also zum Beispiel der Depression?
Ja. Also ganz lange war die Idee, dass Grübeln einfach Symptom einer Depression ist. Wenn wir schlechte Laune haben, dann grübeln wir. Da ist jetzt, ne, und wenn wir aus der Laune raus sind, dann hören wir auf zu grübeln. Und die Idee ist seit jetzt schon relativ lange, ist die vom Tisch. Es ist eher die Vorstellung, die ist auch gut belegt durch Studien, dass Grübeln einen echten Risikofaktor darstellt. Also Grübeln bedeutsam ist für die Entstehung von depressiven Störungen, für die Aufrechterhaltung von depressiven Störungen und auch für Wiedererkrankungen nach einer überwundenen depressiven Episode. Das heißt, inzwischen würde man sagen, das ist einer der zentralen Risikofaktoren dafür, dass man an einer Depression erkrankt. Und da kommt die Grübelforschung auch her tatsächlich. Inzwischen ist es aber auf ganz, ganz viele andere Störungsbilder ausgeweitet worden. Also man weiß genauso, dass Grübeln bedeutsam ist für soziale Angststörungen, dass es bedeutsam dafür ist, ob Leute, denen ein traumatisches Ereignis widerfährt, ob die eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln oder nicht. Das heißt, die Bedeutung von Grübeln findet sich relativ flächendeckend bei verschiedenen psychopathologischen Zuständen.
Heißt das im Umkehrschluss aber auch, wenn man sozusagen einen Ausstieg schafft aus dem Grübeln, dass man dann auch die anderen Erkrankungen bessert?
Ja, es gibt verschiedene Studien, die das zeigen können. Also wo geguckt worden ist, also wo depressive Patienten in eine Studie eingeschlossen worden sind, dann sind so Grübelinterventionen mit denen durchgeführt worden. Und dann wurde nicht nur geguckt, verbessert sich dadurch der depressive Zustand, sondern es wurde auch geguckt, verbessern sich dadurch komorbide Störungen. Und da findet sich ein Effekt. Der ist nicht so stark wie bezogen auf die Hauptstörung, wegen der die Leute in Behandlung gekommen sind. Aber es findet sich so ein Effekt. Also das eine Idee tatsächlich auch die ist, vielleicht ist es ein transdiagnostischer Risikofaktor. Und wenn wir an dem therapeutisch ansetzen, dann helfen wir den Leuten unmittelbar mit mehreren Problembereichen, die sie haben. Weil die wenigsten Leute haben eine psychische Störung. Ne? Wir haben ganz häufig so eine Vergesellschaftung von verschiedenen psychischen Erkrankungen.
Was lässt sich gegen das Grübeln tun? Gucken wir doch mal genauer hin. Ja. Ist ein Punkt auch erstmal zu wissen, was leistet Grübeln eigentlich? Also warum mache ich das?
Ja, das ist, also es gibt von Adrian Wells, das ist ein Professor an einer englischen Universität, gibt's genau so ein Modell, nämlich die Idee, Leute sind deshalb im Grübeln verhaftet oder bleiben im Grübeln verhaftet, weil sie sich auf der einen Seite Dinge vom Grübeln versprechen oder das Grübeln ihnen Dinge verspricht und auf der anderen Seite
also zum Beispiel Probleme lösen
haben. Genau. Ne? Also das wäre dann so die Idee, vielleicht hilft Grübeln mir dabei, Probleme zu lösen, vielleicht hilft Grübeln mir dabei, mich selber besser zu verstehen. Jetzt haben wir, also in unseren Therapien habe ich das noch nie erlebt, dass jemand, ein Patient tatsächlich quasi so eine Absicht bildet, jetzt setze ich mich hin und grübel. Ne? Oder grübeln wäre jetzt eine gute Idee und jetzt setze ich mich damit auseinander. Das heißt, wenn man diese Idee der Versprechung des Grübelns Patienten vorstellt, dann erntet man in der Regel erstmal Ablehnung. Was sich aber findet, ist, was Leute auch ganz oft dann eben im Prozess berichten können, ist, dass wenn sie einmal ins Grübeln reingeraten sind, egal wie sie jetzt ins Grübeln reingeraten sind, dass dann solche Versprechungen oder vermeintlichen Versprechungen des Grübelns für die Aufrechterhaltung wichtig ist. Also dass dann so Ideen kommen, jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen weiterdenken, vielleicht komme ich doch noch zu einer Einsicht, vielleicht verstehe ich irgendwas tatsächlich besser.
Gibt es auch, sage ich mal, Auslöser für das Grübeln? Also ein bestimmter Kontext, man kommt nach Hause, die Wohnung ist leer, man setzt sich hin und dann geht's los.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, gibt's. Also für die meisten ist es ja so, dass das Grübeln so einen Gewohnheitscharakter gewinnt. Und bei Gewohnheiten typischerweise sind die an den Kontext gebunden. Das heißt, in bestimmten Kontexten verhalten wir uns auf eine bestimmte Art und Weise und müssen nicht vorher noch eine Handlungsabsicht generieren und dann sagen, jetzt mache ich dieses und jenes, sondern die Situation als solche legt es nahe. Und beim Grübeln gibt es auch typischerweise, es gibt bestimmte Zeiten, morgens und abends wird mehr gegrübelt. Wenn man in uns inspirierenden Kontexten unterwegs ist, wird eher gegrübelt. Wenn man allein ist, wird eher gegrübelt. Wenn man in negativer Stimmung ist, wird eher gegrübelt. Das heißt, es gibt verschiedene Kontextvarianten, die es wahrscheinlicher lassen, dass Leute in so einen Grübelprozess hineingeraten.
Sie haben das so ein bisschen nebenbei gesagt mit der Gewohnheit, aber das ist ja ein Problem mit der Gewohnheit. Gewohnheiten sind extrem stabil.
Ja.
Und sie laufen quasi automatisch ab.
Ja.
Das heißt, wenn ich aus dem Grübeln raus will, muss ich neue Gewohnheiten zulegen.
Ja.
Wie geht das?
Genau, also das letztendlich ist das ja, ich finde, wir reden wahrscheinlich noch drüber, wenn man sich diese einzelnen Grübeltechniken anguckt, die klingen alle nach relativ simplen, kleinen Methoden und das sind sie auch. Und die Schwierigkeit ist eher nicht, dass man da irgendwas verstehen müsste, sondern dass man das so lange anwendet, bis es selber einen Gewohnheitscharakter gewonnen hat.
Und was schwierig ist, ne? Eine neue Gewohnheit etabliert sich nach, ich weiß nicht, 50 Mal wiederholen, 100 Mal wiederholen,
500
Mal
wiederholen. Ja, ich kenne auch diese Faustregel, also 60 bis 100 Mal muss man irgendwie etwas in der gleichen Situation durchführen, damit es irgendwie Gewohnheitscharakter. Aber das ist eine Faustregel, ne? Das ist jetzt.
Ja, aber das heißt, es ist schon aufwendig,
ja, ist aufwendig,
sich eine neue Gewohnheit zuzulegen.
Ja.
Sie haben das schon gesagt, das sind oft gar nicht so die großen Dinge, aber wie legt man sich eine neue Gewohnheit zu und wie müsste die dann aussehen? Also, dass man wegkommt aus den Schleifen hin zu einem, ich sag mal, produktiven Denken. Also, dass man sagt, wie könnte ich denn jetzt mein Problem lösen?
Also es gibt verschiedene Strategien. Das erste ist wahrscheinlich, dass man schneller mitbekommt, dass man grübelt. Das ist ja, finde ich, eben in diesem Ausschnitt auch deutlich geworden, dass der Erzähler eben so beschreibt, dass das passiert einfach mit mir. Und das erleben wir bei Patienten auch ganz oft, dass es überhaupt ganz wenig Bewusstsein für diese Grübelprozesse gibt. Und erstmal geht es darum, mitzukriegen, in welchen Situationen grübel ich und grübel ich. Für manche Patienten
da gibt's doch so eine 2-Minuten-Faustregel. Wie funktioniert die?
Genau, also wenn man irgendwie mitkriegt, dass man irgendwie in Gedanken versunken ist, dann kann das ja auch produktiv sein. Und um das so rauszukriegen, kann man sich sonst mit 3 Fragen beschäftigen. Also einfach 2 Minuten weitermachen, weiterdenken, ne, wie man gerade denkt. Und sich dann 3 Fragen stellen. Bin ich in den letzten 2 Minuten mit einer Problemlösung weitergekommen? Habe ich irgendwas verstanden, was mir vorher noch nicht klar war? Bin ich in den letzten 2 Minuten weniger selbstkritisch oder weniger niedergestimmt geworden? Und wenn ich nicht mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantworte, kann, dann ist es wahrscheinlich Grübeln. Man kann sich aber auch 5 oder 10 Minuten Zeit geben. Ne?
Also es ist nur nicht 2 Minuten paff, nee. Die Uhr läuft.
Ist vielleicht manchmal schwer zu entscheiden.
Ja. Was man oft auch liest, ist, Ablenkung hilft. Das klingt ja nach einem super billigen Trick.
Ja, das stimmt. Das klingt nach einem super billigen Trip. Ablenkung ist jetzt in der Psychotherapie auch nicht so total beliebt, also weil einfach die Nähe zur Vermeidung relativ groß ist. Und trotzdem würde ich sagen, die meisten von uns nutzen genau Ablenkung, um sich in emotional zugespitzten Situationen eben kurz zu beruhigen. Und wenn man Ablenkung wirklich benutzt zur Emotionsregulation, also dass man sagt, man sitzt am Schreibtisch und arbeitet und irgendwie schießt sich auf das Negative ein, dann kann es total hilfreich sein zu sagen, ich stehe jetzt auf, ich gehe irgendwie mir kurz einen Kaffee holen und dann mache ich weiter. Also dann hat es eine emotionsregulative Funktion und die ist hilfreich. Wenn ich natürlich merke, dass ich permanent mich ablenke, weil ich mich mit bestimmten Themen einfach nie auseinandersetzen möchte, dann hilft Ablenkung nicht, ne? Sondern dann verschärft sie letztendlich das Problem.
Was ist denn die richtige Ablenkung? Spazieren gehen?
Ja, Joggen? Ablenkung, so kann man ja sagen, Grübeln ist eine kognitive Aktivität, die relativ viel mentale Kapazität zieht. Was ich hinkriegen muss, ist, dass mein Arbeitsspeicher mit anderen Inhalten gefüllt ist. Das heißt, lieber Dinge machen, die wirklich Aufmerksamkeit binden und nicht irgendwas machen, wobei man super weiter grübeln kann.
Das heißt, man Wir haben einen Anruf bekommen von einem Hörer aus Berlin, der sagt, er sei passionierter Grübler, neige allerdings auch zu Depressionen, sieht viele negative Dinge, fragt aber, ist Grübeln nicht auch eher gesund, also als kritische Sicht auf die Dinge, anstatt sozusagen nur aufs Handy zu starren und nichts mitzukriegen?
Ja, tatsächlich erleben wir so Annahmen häufiger, dass so die Idee besteht, Grübeln macht mich ja auch zu einem tiefsinnigen Menschen ein Stück weit. Und da ist sicherlich auch was dran. Und es geht überhaupt nicht darum, dass irgendjemandem das Grübeln verboten werden sollte, sondern es ist eher die Idee, dass die Leute mehr Kontrolle darüber bekommen sollen. Und wenn sich jemand zum Grübeln entscheidet, dann soll er das machen. Und wenn das irgendwie für ihn eine gute Art und Weise ist, sich mit sich auch selber auseinanderzusetzen, dann ist es völlig okay. Aber die Leute sollen selber entscheiden können. Grübel ich jetzt oder will ich auf andere Art und Weise mich mit meinen Inhalten auseinandersetzen?
Ein Hörer aus Göttingen hat uns angerufen und sagt, an sich ja sei er ein eher sonniges, oder es gibt ja Menschen mit sonnigem Gemüt, die grübeln weniger und lassen sich weniger erschüttern. Bei anderen brechen Sozialkontakte weg und dann geht es sozusagen los. Welche Rolle spielt sozusagen das Umfeld? Also tatsächlich auch, wie viele Menschen kenne ich, mit wem habe ich Kontakt oder bin ich alleine?
Ich würde jetzt nicht unbedingt direkt sagen, dass jedes Umfeld vor Grübeln schützt. Natürlich ist es grundsätzlich gut. Man hat ein gutes Umfeld und man hat ein sonniges Gemüt. Aber es muss nicht unbedingt schützen davor, dass man selber ins Grübeln hineingerät. Also da kann man eher sagen, wenn man grundsätzlich eher dazu neigt, selbstkritisch zu sein oder wenn man so eine Vorstellung davon hat, dass man handelnd wenig Einfluss nehmen kann, dann ist das sicherlich ein Risikofaktor fürs Grübeln, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwie einen guten sozialen Puffer habe oder ob ich den nicht habe. Also soziale Unterstützung ist immer gut, aber es muss nicht.
Es schützt nicht.
Nicht unbedingt.
Unbedingt, genau. Ein Hörer aus Bayern hat angerufen und sagt, nun gibt es ja tatsächlich manchmal im Leben wirklich schwere Entscheidungen, die man treffen muss. Ja. Was schützt einen da sozusagen, nicht ins pathologische Grübeln zu verfallen?
Also ich finde, so wie wir es eingangs gesagt haben, also wir müssen klar haben, Grübeln tut jeder von uns von Zeit zu Zeit und gerade schwere Entscheidungen, die getroffen worden sind oder auch andere Lebensereignisse, die werden bei den allermeisten von uns dazu führen, dass wir eben zwischenzeitlich auch ins Grübeln reingeraten. Das ist normal und das hat jetzt nichts krankhaft Pathologisches an sich. Deshalb sollte man sich nicht beunruhigen lassen davon, wenn man eben zwischenzeitlich ins Grübeln hineingerät. Kritisch wird Grübeln dann, wenn es eben wirklich zu einer Gewohnheit geworden ist, wenn man in Reaktion auf kleinste Anlässe schon immer wieder ins Grübeln hineingerät und überhaupt keine Kontrolle hat. Dass man bei schwerwiegenden Entscheidungen oder Lebensproblemen irgendwie ins Grübeln gerät, würde ich absolut in den Normalbereich einordnen.
Ein Hörer aus Raste, der hat uns angerufen, Herr Helmrichs, Jürgen Helmrichs, der sagt, Grübeln geht immer in Kreisen, das passiert immer beim Einschlafen. Und er sagt dann, besser ist aufstehen und etwas tun, das hilft. Also lesen, Tee kochen, was basteln. Und er hat dann noch gesagt, wer nicht aus der Rolle fällt, dreht sich nur im Kreis.
Ja, sehr gut. Und deckt sich mit allen Empfehlungen, die jeder Psychologe dazu machen würde.
Also nicht liegen bleiben? Ja. Aufstehen, ja. Was machen, okay. Eine Hörerin hat uns gemailt und berichtet, dass ihr Kind schon zum Grübeln neigt und dass sie dann oft Schwierigkeiten hat, das so aus den Gedankenschleifen rauszukriegen. Wie sieht denn das aus? Wann geht es eigentlich los mit dem Grübeln?
Also Beschreibungen vom Grübeln finden sich, wie jetzt hier schon im Kindesalter, richtig stark zunehmen tut das Grübeln ab der Pubertät. Bei Mädchen etwa ab dem 12. Lebensjahr und bei den Jungs ungefähr ab dem 14. Lebensjahr. Ab da findet man dann wirklich so einen sehr starken Anstieg der Grübelneigung und auch eine Verstetigung der Grübelneigung. Also ab da würde man eben auch davon sprechen, dass sich der Gewohnheitscharakter ausbilden kann, wenn man bei den Kindern das eben eher noch situativ betrachten würde.
Sie wundern sich jetzt vielleicht, dass noch keine Hörer irgendwie in der Leitung sind. Das liegt daran, wir haben im Moment technische Probleme mit der Telefonanlage. Wir hoffen, das jetzt so einigermaßen schnell in den Griff zu bekommen. Deswegen muss ich die Hörer, die wir eigentlich anrufen wollten, noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir haben hier ziemlich viele Anruffragen liegen. Wir sollten auf einen Punkt noch eingehen. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Mädchen und Jungs.
Ja, die gibt's. Also wenn man sich Untersuchungen in der allgemeinen Bevölkerung anguckt, dann grübeln Frauen wesentlich häufiger als Männer das tun. Das heißt, es ist typischer für Frauen. Tatsächlich hat die Grübelforschung hier ihren Ausgangspunkt genommen. Also die ursprüngliche Frage war die, warum leiden Frauen häufiger an Depressionen als Männer das tun? Und eine Antwort war eben darauf, weil Frauen auf eine negative Stimmung eher mit einer nach innen gerichteten Aufmerksamkeitsausrichtung reagieren. Das heißt, das findet sich tatsächlich, es findet sich nicht mehr, wenn man klinische Stichproben untersucht. Also wenn man einfach depressive Patienten untersucht, dann findet sich kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und das Grübeln selber wirkt sich bei Männern und Frauen auch nicht unterschiedlich aus.
Heißt im Klartext, es gibt gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Ja, doch, in der allgemeinen Bevölkerung grübeln Frauen schon deutlich häufiger. Aber
woran liegt das? Also Frauen reden eher über Gefühle, Männer ducken machen was anderes, oder? Ich will nicht sagen, ducken sich weg, aber denken sich weg.
Ja, das ist natürlich schwierig zu untersuchen. Ne? Also welche Sozialisationsbedingungen führen dazu, dass sich irgendwie so ein Grübelstil herausbildet? Es gibt da nicht viel zu. Es gibt einzelne Untersuchungen, wo dann typischerweise eben Mütter mit ihren Kindern im Labor untersucht werden und dann kriegen die irgendwie eine schwierige Aufgabe gestellt und es wird geguckt, wie gehen die damit um, wie ermuntern die Mütter ihre Töchter oder ihre Söhne. Und in einer solchen Untersuchung zeigte sich, dass Mädchen von ihren Müttern eher angeleitet werden, wenn sie irgendwie gestresst werden im Labor, nach innen auf ihre Gefühle zu gucken. Das heißt, offensichtlich werden Mädchen oder möglicherweise werden Mädchen eben eher sozialisiert hin zu so einer Innenschau und Jungs werden da weniger stark zu angeregt. Das ist eine Idee, dazu muss man vorsichtig betrachten, ist eine Studie, ne? Und es ist eine Laborsituation, aber möglicherweise tragen solche Aspekte irgendwie auch dazu bei, dass unterschiedliche Geschlechterrollen irgendwie mit dem Grübeln assoziiert sind.
Hm. Lässt sich das ausgleichen?
Na, der Ausgleich wäre immer der, also es kann ja nicht darum gehen, dass man nicht nach innen schaut oder ne, sich mit sich selber beschäftigt, aber wichtig ist es ganz offensichtlich, dass immer wieder so ein Fokus eingenommen wird, also ein konkreter Fokus eingenommen wird, dass man immer mal wieder weggeht von der abstrakten Auseinandersetzung hin zu, was bedeutet das jetzt gerade für den Moment. Nachdenken ist dann hilfreich, wenn es irgendwann in Handeln mündet. Wenn das Nachdenken zum Selbstzweck geworden ist, dann läuft es halt Gefahr, dass es mit ungünstigen Konsequenzen einhergeht.
Also ich meine, ich sage, das liegt jetzt an dir, sondern oder fühl mal genau, was das jetzt mit dir macht, sondern, ja, sondern lass mal gucken, dass wir aus der Situation gut rauskommen.
Ja, genau. Wie können wir das jetzt angehen?
Ein Hörer aus Ludwigsburg hat uns angerufen und er berichtet, er kann vor lauter Grübeln oft nicht schlafen. Er nimmt dann eine Viertel Schlaftablette. Hilft gut, sagt er. Ist das ein Konzept, Rezept
also
zur Überbrückung oder wann?
Ja. Also wahrscheinlich wirkt es. Es ist jetzt keine Studien dazu, ne? Die sagen irgendwie, man sollte, wenn man nächtliches Grübeln hat, vor allem Schlaftabletten nehmen. Und wir alle wissen, dass Schlaftabletten irgendwie bei Dauereinnahme Probleme mit sich bringen können. Ja. Das heißt, es ist sicherlich eher was, irgendwie, was man für so eine ganz schwierige Situation machen kann. Ich würde es jetzt nicht, also ohne der Person jetzt irgendwie da zu nahe treten zu wollen, ich würde es jetzt nicht als einen allgemeinen Grundsatz empfehlen.
Also man muss schon sagen, das kann in einer Akutsituation mal helfen, ein paar Tage, aber dann auch nicht lange nehmen und wenn, dann auch wirklich zum Arzt gehen und mit dem auch über die Risiken und Nebenwirkungen von solchen Präparaten reden.
Genau.
Herr Kuhn hat uns angerufen, der sagt, er hat mehrere Schicksalsschläge erlitten, kommt von den Sorgen nicht mehr weg und er sagt, Sport, Medikamente, sowas, das hilft nicht. Was kann man machen, damit sozusagen die Grübeln und das Sorgen, sich Sorgen nachlassen? Also, vielleicht muss man auch mal grübeln und sich Sorgen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, auch mal auseinanderhalten.
Ja, also wenn wir damit starten, dann ist es so, dass Grübeln und sich Sorgen letztendlich ganz ähnliche Prozesse sind und sie unterscheiden sich jetzt auf so einer phänomenologischen Ebene vor allem in der Ausrichtung. Das heißt, Grübeln ist eher vergangenheitsorientiert oder gegenwartorientiert. Warum ist mir dieses und jenes passiert? Warum fühle ich mich gerade so? Und Sorgen sind eher auf die Zukunft ausgerichtet. Was ist, wenn dieses und jenes passiert? Das heißt, Sorgen sind auch eher mit einem Angstaffekt Affekt verbunden und Grübeln ist eher mit einem depressiven Affekt verbunden und Grübeln ist eher analytisch und Sorgen ist eher problemfokussierend. Das heißt, auf so einer inhaltlichen Ebene finden wir da Unterschiede. Ansonsten sind es natürlich ähnliche Denkprozesse, die da ablaufen. Und man muss ein bisschen gucken, manche Therapieinterventionen, die wirken beim sich Sorgen, aber die wirken nicht beim Grübeln.
Pathologisches Grübeln, unser Schwerpunktthema heute. Zu Gast im Studio Dr. Tobias Theismann von der Ruhr-Universität in Bochum. Herr Theismann, wir haben eine Mail bekommen, wo ein Hörer nochmal fragt, den Unterschied, wie erkennt man den eigentlich zwischen Grübeln und Nachdenken? Mhm. Nachdenken soll ja auch hilfreich sein.
Ja, genau. Genau, das sollte niemand missverstehen, dass wir hier irgendwie das Nachdenken abschaffen wollen, auch das Grübeln nicht. Es hatten wir ja eben schon gesagt, dass das Grübeln ist eher dadurch gekennzeichnet, dass es abstrakt ist, dass man sich selber kritisch wertend dem Ton gegenübersteht und dass es häufig keinen ganz klaren Zielbezug gibt, beziehungsweise man sich mit Fragen beschäftigt, auf die es keine leichten Antworten oder überhaupt keine klaren Antworten geben wird. Im Unterschied dazu ist jetzt das konstruktive Nachdenken eben eher dadurch gekennzeichnet, dass es eine hohe Flexibilität aufweist, dass es eher konkret situationsspezifisch ist und dass ich eben nicht kritisch wertend auf mich selber drauf gucke, sondern gegebenenfalls auch eher neugierig interessiert. Und es mündet in Handeln.
Am Telefon Herr Numm aus Wetter an der Ruhr. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Bitteschön.
Und zwar habe ich ein Problem. Ich bin seit 2 Monaten wieder in Paketzustellung. Ich bin Paketzusteller. Mhm. Und ich habe dermaßen Stress auf der Arbeit, sodass ich von 5 Uhr morgens bis 18, 19 Uhr arbeite. Und da ich von meinen Vorgesetzten immer den Druck bekomme, werde ich dann halt manchmal geblitzt, weil ich entweder schnell gefahren bin oder werde angehalten. Und wenn ich jeden Abend im Bett liege, habe ich dann immer diese Gedanken im Kopf, ob ich irgendwie wieder morgen viel Paket haben werde oder ob ich wieder viel Stress haben werde und oder ob ich halt irgendwie eine Anzeige oder eine Strafe bekomme. Und das habe ich schon seit 2 Monaten und ich fühle mich einfach schlecht. Ich kann überhaupt nicht schlafen und Ja,
ich finde, das klingt ja wirklich nach einer maximal wuchtigen Lebenssituation, in der Sie sich da gerade befinden. So, dass für mich schon die Frage aufkommt, oder das ist ein bisschen eine grundsätzliche Frage, setzt man an so einer Stelle am Grübeln an oder geht es eher darum zu gucken, wie kann ich die Gesamtsituation, also die Gesamtlebenssituation oder Arbeitssituation, in der Sie sich momentan befinden, kann ich da Änderungen herbeiführen, sodass nicht mein gesamter Tag, also was Sie erzählt haben, ist ja, das ist ja unglaublich lang, dass Sie arbeiten müssen, dass nicht der ganze Tag durch Arbeit geprägt ist oder durch so schwere Arbeit geprägt ist. Das heißt, ich fürchte, Sie kommen an der Stelle nicht weiter, indem man jetzt irgendwie einzeln ein, zwei Techniken benutzt, um irgendwie abends weniger grübeln zu können, sondern es geht wahrscheinlich eher darum, mal zu gucken, kann ich irgendwie die Gesamtsituation, wie sich mein Leben momentan darstellt, kann ich die ein Stück weit verändern.
Also, dass man sozusagen grundsätzlich guckt, was muss ich in meinem Leben sozusagen tun, was kann man da verändern. Herzlichen Dank an Herrn Nohm aus Wetter an der Ruhr und alles Gute. Und wir haben noch eine Mail bekommen von einer Hörerin, sie schreibt, es passiert mir oft, dass ich ins Bett gehe, ich bin guter Dinge, der Tag war schön und dann vor dem Einschlafen geht's los. Ich denke an die Arbeit, an Dinge, die nicht okay sind, die falsch laufen, die ungerecht sind. Und dann geht es los und dann steigert sich auch der Groll gegen beteiligte Personen und der Stress geht hoch, Puls geht hoch. Der Automatismus.
Genau, ja, das klingt ja nach einer relativ typischen Grübelsituation. Ne? Das ist irgendwie auch mehr oder weniger aus dem Nichts heraus. Das Denken immer weitere Kreise zieht oder das negative Denken hier immer weitere Kreise zieht. Wir hatten eben schon den Tipp gehört von einem Anrufer oder einem Schreiber, dass man besser aufsteht in solchen Momenten. Und das wäre hier auch klar die erste Empfehlung, also den Prozess unterbrechen, nicht zu lange im Bett liegen bleiben und diese Gedanken wälzen, sondern lieber eine kurze Pause einfügen, aufstehen, was machen, etwas machen, was tatsächlich Ablenkung bringt. Also es hilft dann oft nichts, einfach nur eine Zeitung durchzublättern, ohne sich wirklich drauf zu konzentrieren oder einfach nur den Fernseher anzumachen, ohne wirklich hinzugucken, sondern verschaffen Sie sich eine kurze Pause, in der es eben Emotionalität sich wieder regulieren kann und dann legen Sie sich vielleicht erneut hin.
Also wenn Film, dann packender Film.
Ja, muss ein packender Film sein.
Frau Hauder aus Göttingen ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Mir ist aufgefallen, dass Sie sehr schön differenzieren von dem das Wort Grübeln von Nachdenken und sich Sorgen machen und reflektieren, dass eben alles auch sinnvoll und vernünftig ist. Aber Grübeln ist ein ganz eigenes Wort. Das hat mir meine Psychologin erklärt. Das ist so gebildet wie Tänzeln und Lächeln und Torkeln. Das ist eine etwas unernste Beschäftigung oder eine verkleinerte. Und das Grübeln, hat sie mir erklärt, das sei ein ständiges Rumlaufen wie angekettet um eine Grube. Da aber nicht wirklich realitätsinteressiert reinzugucken, sondern immer nur an dem Rand rumzulaufen und nie die Kraft finden, da auszuscheren. Und das hat mich immer sehr, ja, das hat mir gut getan, weil es eine Selbstdistanz verschafft. Wie ernst meinst du das eigentlich, was du da gerade treibst? Wenn es dir ernst ist, dann spring verdammt nochmal rein in die Grube. Und wenn du kannst, dann entferne dich von ihr. Und dieses Grübeln, wie gesagt, ist ein nicht so ganz ernstzunehmendes, einzunehmende Tätigkeit. Das ist ein wichtiger Gedanke, finde ich. In richtig schweren Krisen hilft er vielleicht nicht. Also was eben der junge Mann beschrieben hat, der von seiner Arbeit wirklich umgebracht wird, schier, der grübelt ja auch nicht, sondern das ist einfach ganz furchtbar, was er beschreibt. Man hat ja gerade diesen Film Sorry, We Miss You gesehen, also dieser Beruf, diese Austräger, das ist ja wirklich schrecklich. Aber wenn man das Grübeln nicht so richtig einordnen kann, dann kann man sich ja mal überlegen, was mache ich da eigentlich? Wie ernst ist das, was ich da tue?
Ja, ist ein guter Punkt.
Ja. Gut. Grübeln wie torkeln, wie fummeln, genau. Wie tänzeln.
Im Englischen spricht man ja von Rumination, also das Grübeln wird als Rumination übersetzt und das bezieht sich wieder aufs Lateinische Ruminare und das meint das Wiederkäuen bei Kühen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen eine verniedlichende Darstellung.
Das war kein schönes Bild. Passiert.
Ja, Ihr Bild war schöner.
Also bleiben wir lieber beim Tänzeln. Ein Hörer hat uns gemailt und sagt, die älteste Tochter hat oft abends Ängste, Gedanken, drehen sich dann um Coronavirus, um Donald Trump, um mögliche Unfall der Eltern, um Einbrecher und Schulunlust. Und sie weint dann, kann schlecht einschlafen und Positivbeispiele oder Beschwichtigungen helfen da kaum, obwohl sie sich ja eigentlich keine Sorgen machen möchte. Ist das ein Fall, der zum Grübeln gehört? Und ist das altersbedingt normal, in Anführungszeichen?
Ja. Also Sie hatten es ja gerade schon gesagt, hier geht es eher um Sorgen als um Grübeln. Also das Ganze ist zukunftsorientiert. Das ist sicherlich eher auch mit einem Angstaffekt unterlegt. Also die Tochter liegt abends ängstlich im Bett und denkt über all die Dinge nach, die da passieren könnten. Das ist wahrscheinlich ein Stück altersentsprechend. Und was man gucken muss, dass man vielleicht auch eine altersentsprechende Antwort darauf findet. Also dass man jetzt nicht auf einem erwachsenen Niveau das beantwortet und Wahrscheinlichkeiten erarbeitet, sondern dass man eher guckt, Was ist eigentlich ein guter Kanal, um dem Kind da eine Beruhigung beizubringen an der Stelle.
Am Telefon ein Hörer aus Schleswig-Holstein. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Erstmal vielen Dank für die tolle Sendung. Die finde ich wirklich sehr packend und informativ. Ich habe zwei Aspekte, die ich gerne ansprechen würde. Und zum einen, der eine Aspekt ist, dass ich zumindest bei mir bemerke, dass wenn ich ins Grübeln hineingerate, vor allem in sozialen Situationen, wenn ich also irgendwie in einer Unterhaltung bin, auf einer Party oder so und ich denke, dass ich irgendwie nicht gut ankomme oder so, dass ich mich dann in meinen Kopf praktisch zurückziehe. Ja. Und das erfüllt dann ja auch eine Funktion. Also ich grenze mich von der Außenwelt ab, ziehe mich in mich selber zurück und versuche mich dadurch zu schützen auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Und diese Gedanken, die man dann hat, da habe ich jetzt auch an den Ausschnitt aus dem Buch gedacht. Das hat ja auch so was Selbstbestrafendes. Das kann ja auch irgendwie so eine gewisse Art von Ventil sein für den Druck, den man hat, den man sonst nicht los wird. Und der andere Aspekt ist, das ist eine Frage, und zwar leide ich selbst unter Grübeln, unter Depressionen schon viele Jahre und ich habe bemerkt, dass meine kognitiven Fähigkeiten abnehmen, vor allem das Gedächtnis schlechter wird. Mhm. Ich habe die Frage, ist das reversibel oder greift das Grübeln, das jahrelange Grübeln so tief in die Hirnstruktur ein, dass da irgendwas grundsätzlich verändert wird?
Nee, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Da gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass das irgendwie langfristig einen Schaden mit sich bringen würde. Die Symptome, die Sie bemerken, bemerken viele beim Grübeln, also dass man sich schlechter konzentrieren kann. Also Grübeln braucht halt einfach ganz viel Aufmerksamkeit und die hat man nicht zur Verfügung für andere Dinge, auf die man sich konzentrieren möchte. Und das betrifft dann natürlich auch die Merkfähigkeit. Also wenn ich mir Dinge schlechter einprägen konnte, dann kann ich sie auch schlechter erinnern. Das heißt, was Sie erleben, ist typische Nebenwirkung im Prinzip oder auch Konsequenz des Grübelns. Aber es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass das einen langfristigen Schaden mit sich bringen würde. Also wenn Sie da aussteigen, da wird nichts in Ihrem Gehirn zurückbleiben.
Also sobald mit dem Grübeln Schluss ist, kann man sich auch wieder an Sachen erinnern, weil man sich mit denen beschäftigen kann.
Ja, das ist die Idee, genau.
Okay. Ja, herzlichen Dank an den Hörer aus Schleswig-Holstein. Und am Telefon ist Frau Müller aus Dresden. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe seit Jahren starkes Grübeln und ich habe dann auch eine Insomnie und auch eine Depression gehabt. Ich habe dann seit 2002 das Schlafmittel Sobiclon bekommen, unter anderem. Es hat mir geholfen, vom Grübeln ein Stück wegzukommen und auch in den Schlaf zu finden. Aber inzwischen habe ich eine Abhängigkeit von Sobiclon entwickelt und nun soll eine Entwöhnungsbehandlung erfolgen. Die Entwöhnungsbehandlung findet auch wieder in der Psychiatrie statt. Ja, und ich sehe einen sehr engen Zusammenhang damit, dass ich so ein starkes Grübeln habe, immer am Abend, nachts, wenn ich abends ins Bett gehe. Und mache selber so einiges, um dem zu begegnen, aber ich komme nicht so weiter. Und nun habe ich auch schon Psychotherapien gehabt, die mir auch jetzt so nicht in dem Maße weitergeholfen haben. Das Problem steht für mich nach wie vor. Meine Frage wäre, gibt es eine Psychotherapie, die mir bei diesem Problem helfen könnte?
Also Sie haben jetzt viel gemacht, ne? Das ist also, ich möchte jetzt keine Hoffnung wecken, die dann möglicherweise bestimmte Therapien nicht einhalten können. Wenn Sie aber sagen, der Hauptfokus oder eine zentrale Schwierigkeit ist das Grübeln, dann gibt es verschiedene Ansätze, die das eben zum therapeutischen Ansatzpunkt gemacht haben. Das ist zum einen die metakognitive Therapie, also es ist auch, ne, gehört mit zu den kognitiven Verhaltenstherapien. Die ist noch nicht so wahnsinnig verbreitet in Deutschland, müssten Sie einfach bei Google mal eingeben, metakognitive Therapie, und gucken, ob Sie einen Anbieter bei sich in der Nähe finden. Und das andere ist, was auch häufig genutzt wird, was wesentlich verbreiteter ist, ist die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie. Und die konnten bisher in Studien auch relativ gut zeigen, dass sie einen Effekt auf das Grübeln haben. Das müssen sie ausprobieren. Man muss vor allem gucken, irgendwie, ob die Schwierigkeiten aktuell möglicherweise oder die Symptome einfach zu stark sind, als dass es sich nicht unbedingt eignet, über das Grübeln an der Stelle einen Zugang zu finden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, Frau Müller, und Grüße nach Dresden. Sie haben das so angesprochen, Achtsamkeitstherapie. Was ist da Sinn und Zweck und Ziel?
Also die verschiedenen, also Achtsamkeit spielt ja inzwischen in diversen Therapieformen jetzt aus dem Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie eine große Rolle. Das wird unterschiedlich umgesetzt. Letztendlich geht es immer darum, dass man den Leuten dabei hilft, absichtsvoll, bewusst im gegenwärtigen Moment irgendwie den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen und das auf eine nicht wertende Art und Weise. Und schon diese Veranschaulichung des Achtsamkeitsprinzips macht ja deutlich, das ist sowas wie ein Antidot zum Grübeln. Also ich verliere mich eben nicht in Gedanken, die in die Vergangenheit reingehen oder in die Zukunft hineingehen, sondern ich trainiere und übe, im gegenwärtigen Moment zu sein und das auf nicht bewertende Art. Und das kann man eben als unmittelbares Gegenteil einer grüblerischen Auseinandersetzung begreifen.
Es gibt ja so Bilder, was weiß ich, man sitzt am Fluss und dann sieht man, da kommt ein Gedanke und den setzt man dann auf ein Blatt und lässt ihn auf dem Fluss wegfahren. Mhm. Ist das so eine Technik?
Wenn Sie das so sagen, dann klingt das relativ lächerlich.
Ne? Nein, überhaupt nicht. Ne? Das war ernst gemeint.
Genau, das ist eine Technik, die ist jetzt irgendwie aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Also, dass man einfach insgesamt mehr Distanz zu seinen Gedanken und Ideen aufbaut. Und der Hintergrund ist der...
Und auch eine gewisse Neugier. Ne?
Was, und eine gewisse was, Neugier. Was kommt da so? Es ist tatsächlich aber auch relativ schwer umzusetzen. Es ist so eine Imaginationsübung, die man da macht. Und die Idee dahinter ist die, dass wenn Leute ihre Gedanken immer als wahres Abbild der Realität nehmen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich eben zu einer grüblerischen Auseinandersetzung provozieren lässt. Und wobei man den Leuten jetzt hier mit solchen Techniken helfen möchte, ist, dass sie mehr Distanz zu ihrem eigenen Denken bekommen. Also nicht mehr sagen, ich bin ein Versager, sondern ich habe den Gedanken, dass ich ein Versager bin.
Also sich in so eine Beobachtersituation reinspielt.
Genau. Mhm. Und mit der Idee, das senkt das Risiko, dass man sich immer wieder zum Grübeln provozieren lässt.
Das klingt aber auch lustig, sich zum Grübeln provozieren lassen. Herr Held aus Leer ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Bodo Held aus Leer bei Wehner. Wehner bei Leer. Und ich habe folgende Frage. Und zwar, es gibt zwei Themen, die ich sehr stark vermisse bei Ihnen in der Sendung. Das eine ist Thema Gesetz der Anziehung. Und das andere ist das Thema Buddhismus. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Ich selber habe vor 2-3 Jahren das Gesetz der Anziehung selber am eigenen Leib erfahren und ausprobiert. Seitdem bin ich auch ein Grübler, aber ich grüble mittlerweile nur noch positiv. Und das Gesetz hat mir eigentlich unheimlich geholfen, ich sag mal auch positiv im Leben voranzukommen. Und ich denke und ich rate auch jedem mal, das im Internet zu recherchieren. Das Gesetz der Anziehung hat durchaus was total Positives und ist sehr verbunden mit dem Buddhismus. Und der Buddhismus ist für mich, ich habe es erst spät begriffen, aber es ist so, das, was ich denke, ist das, was ich sage. Das, was ich sage, ist das, was ich tue. Und das, was ich tue, ist mein Schicksal. Tue ich positiv, lebe ich positiv. Tue ich Negatives, dann habe ich einfach ein negatives Schicksal. Und ich wollte einfach mal fragen, diese beiden Themen, warum sind die nicht einfach ein bisschen häufiger und eher bei Ihnen in der Sendung? Also ich vermisse sie.
Ja, ich meine, es sind große Gedankengebäude, die Sie jetzt ansprechen. Vielen Dank, Herr Held aus Leer. Gedankengebäude, die helfen können bei einer Grübeltherapie? Also gibt es so Anlehnungen? Also es gibt ja bei der bei den Achtsamkeitsübungen gibt es ja Anlehnungen.
Genau, das an fußt ja letztendlich im Buddhismus. Ne? Genau, das fußt im Buddhismus, das kommt daher. Das ist vielleicht wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen. Das Gesetz der Anziehung, ich kenne das gar nicht. Also es tut mir leid, wenn wir da irgendwas verpasst haben. Ich werde also selber mal googeln.
Wir machen uns schlau und gucken. Aber Stichwort Buddhismus war ja wichtig, also dass viele Meditationen und Achtsamkeitsformen eben auch aus dem Buddhismus entlehnt sind, ne?
Genau.
Sie gucken jetzt weg.
Entschuldigung.
Vielen Dank, Herr Held aus Leer. Eine Mail haben wir noch bekommen von Herrn Heinrich. Er schreibt, Grübeln kann die Ursache haben, dass man denkt, eigene Arbeitsergebnisse seien nicht gut genug und man kann sehr viel Zeit damit zubringen, sozusagen etwas Besseres zu suchen.
Genau, also es gibt einen relativ engen Zusammenhang zwischen Perfektionismus und Grübeln. Ne? Das kommt hier ja auch zum Ausdruck. Ne? Und dahinter steht wahrscheinlich häufig ein Selbstwertängste oder Selbstwertschwierigkeiten.
Ein Stichwort haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Autogenes Training, kann das helfen?
Also,
oder ist es eher schwieriger?
Also ich kenne keine Studien, die sich das mal genauer angeguckt haben. Wenn man dieser Idee folgt, Grübeln zieht viel Aufmerksamkeit und wenn ich andere Aktivitäten nutzen kann, um den Arbeitsspeicher zu füllen, dann sollte autogenes Training auch helfen, weil es ja genau das tut. Also ich versuche mich auf andere Dinge stark zu konzentrieren.
Ein Hörer hat noch einen Tipp gegen nächtliches Grübeln, wollte ich nur kurz erwähnen. Er hat so eine elektronische Schaltuhr und das ist irgendwie ans Radio gekoppelt. Ich sage das jetzt nicht nur, weil er Deutschlandfunk hört, aber das läuft dann 20 Minuten, dann ist es weg und er hofft, dass er dann schläft. Also ist das ein Konzept, Ablenkungskonzept, was funktionieren kann?
Ja, ich würde wieder sagen, es geht darum, Konzentration auf andere Aspekte zu fokussieren und das kann helfen. Also, egal auf welche Art und Weise, also man kann auch Schafe zählen.
Also nur nicht plätschern lassen, sondern man muss wirklich dann auch involviert sein.
Ja,
also entweder, dass man drüber nachdenkt oder gefühlsmäßig angesprochen wird.
Ja, genau.
Wie ist das, wenn Kinder Kopfmenschen sind und man sie aus den Spiralen nicht rauskriegt? Gibt es da konkrete Hilfen?
Es gibt konkrete Hilfen auch für Kinder. Es gibt auch diese Therapieform, also was ich eben sagte, metakognitive Therapie, die eben stark aufs Grübeln fokussiert. Die gibt es auch in der Anwendung für Kinder und das kann man vielleicht probieren.
Pathologisches Grübeln war heute unser Thema. Dank allen Hörern, die uns gemeldet haben, die uns angerufen haben. Dank an unseren Studiogast, Privatdozent Dr. Tobias Theismann, geschäftsführender Leiter des Zentrums für Psychotherapie Bochum an der Ruhr-Universität in Bochum. Herr Theismann, schön, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, dass Sie hier waren.
Ja, vielen Dank.